Influencer-Marketing wurde ja ein paar Jahre sehr dolle gehypt und auch so ein bisschen als das, ich übertreibe es jetzt, als das Wunderheilmittel betrachtet. Aber wir sagen auch, das wird nicht die Welt retten, aber das sollte ein Tool sein in deinem Medienplan.
Menschen, Marken, Möglichkeiten, Berger. Der Podcast für Business im Aufbruch.
Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast fürs Business im Aufbruch. Heute geht es um ein Thema, das sowohl für Unternehmen, Städte und auch Regionen immer relevanter wird. Wir sprechen über regionale Influencer. Menschen, die also vor Ort Vertrauen genießen, Diskussionen prägen und oft mehr Wirkung entfalten als vielleicht große anonyme Accounts oder große Werbekampagnen. Ich freue mich sehr, dass heute jemand zu Gast ist, der sich genau damit intensiv beschäftigt. Er ist Stadt- und Regionalmanager und Agenturchef von Call the Dude aus Braunschweig. Herzlich willkommen, Falk Martin Drescher.
Berger, der Podcast.
Ja, Falk, schön, dass du da bist. Hat mich sehr gefreut. Du bist aus Braunschweig gekommen heute.
Genau, ich bin aus Braunschweig, weile aber häufig in der Landeshauptstadt und fühle mich hier auch sehr wohl.
Sehr gut. Du kommst aus Braunschweig, wir sitzen in Hannover. Das ist ja schon ein guter Einstieg für unser Thema. Wir sprechen über Regionen. Wir sprechen jetzt nicht über das ganz große Geschäft, so im Sinne von bundesnationale Kampagnen. Wir wollen ja sprechen über regionale Influencer. Wo kommt dieses Thema bei dir eigentlich her? Warum hast du dieser Nische, vielleicht ist es ja gar keine Nische, warum hast du dir so viel Raum für deine Arbeit gegeben?
Ich bin ja immer schon irgendwie in der Medienwelt unterwegs, in unterschiedlichsten Positionen und an unterschiedlichsten Stellen. Und dieses Thema Influencer-Marketing fasziniert mich eigentlich schon, seitdem das so zum ersten Mal aufgekommen ist. Also das würde jetzt zu weit führen, aber Influencer-Marketing an sich ist ja erstmal nichts Neues. Mit Multiplikatoren wurde immer schon gearbeitet.
Da denken wir aber immer an so Menschen, die man aus Film und Fernsehen vielleicht kennt.
Genau, so Boris Becker, der sich ins Internet einwählt vor etlichen Jahren, oder George Clooney, der seinen Kaffee trinkt. Und Influencer, als da so die erste Welle im Sinne des Wortes aufkam, dachte ich mir schon, das ist irgendwie ein spannendes Thema, und habe die erste Welle mit den großen Namen und den großen Marken mal so beobachtet und dachte dann irgendwann, Mensch, das ist ein großes Thema, das sozusagen auf großer Ebene ausgekippt wird. Es muss doch aber dafür auch einen regionalen Markt geben, also sowohl regionale Gesichter, die man nutzen kann, als auch regionale Geschäfte, die auch vor Ort eine Sichtbarkeit herstellen wollen. Und die haben ja gar keinen Bedarf an einer großen Influencerin, die ganz Deutschland erzählt, dass es ein tolles Restaurant ist, sondern die wollen die Menschen der Region adressieren. Und dann habe ich angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, habe mir regionale Influencer rausgesucht, die eine gute Reichweite hatten. Und qua Zufall sind dann 2, 3 erste Themen entstanden. Und die Performance war so irre gut und die Nachfrage so groß, dass viele dann gesagt haben, da ist Luft in der Tapete und da gibt es Potenzial. Und dann habe ich angefangen, mich auch strategischer mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Jetzt lass uns noch ein bisschen einsteigen, so in den Vergleich. Was ist denn der klassische Influencer? Klar, er ist bekannter, er spielt in der Bundesliga vielleicht. Aber gibt es auch einen Unterschied in den Aussagen oder in der Qualität? Wo würdest du sagen, wie kann man das differenzieren? Wo beginnt oder wo hört regionaler Influencer auf und wo beginnt der klassische Influencer?
Also für mich sind erstmal alles Influencer. Regionale Influencer sind am Ende des Tages solche, die sehr stark mit ihrer Heimat konnotiert sind. Also es gibt ja auch große Influencer, die sehr bewusst mit ihrem Standort arbeiten, zum Beispiel aus Hamburg, München oder Düsseldorf, die auch mit einer sehr großen Reichweite absolute Locals sind. Und dann gibt es durchaus auch Influencer, wo der Standort eigentlich keine Rolle spielt, der in der Kommunikation gar nicht groß auftaucht. Die haben vielleicht ihren Standort auch gar nicht in der Bio erwähnt. Und für die spielt die Stadt keine Rolle. Und dementsprechend wenig Sinn spielen die auch für so ein Thema von regionalisiertem Influencer-Marketing. Es gibt keine Hemmschwelle von ab der Reichweite bist du kein regionaler Influencer mehr oder dann bist du einer, sondern es geht eher darum, kommunizieren die Leute bewusst mit ihrer Heimat und mit ihrem Standort.
Wodurch, glaubst du denn, ist das so wichtig geworden? Also diese Bedeutung von regionalen Influencern, ist das ein bisschen eine Sehnsucht nach Heimat und Identifikation oder wo kommt das eigentlich her?
Influencer-seitig hat das unterschiedlichste Gründe. Auf der einen Seite, du hast es ja auch beschrieben, so ein gewisses Selbstbewusstsein. Ich möchte meine Stadt nach vorne stellen. Das hat bei größeren, schillernden Städten natürlich was damit zu tun, dass ich zeigen kann, dass ich aus diesen tollen, großen Städten komme. Berlin, Hamburg, Düsseldorf, München. Wenn es so Medienstädte sind, dann schickt sich das natürlich auch damit, auch schwanger zu tragen. Und wenn es kleine Städte sind, ist es manchmal so genau das Gegenteil, dass ich sagen will, ich bin eben nicht in den großen Städten, sondern ich komme aus Hannover, ich komme aus Braunschweig, Bielefeld, Münster und halte gerne die Flagge für meine Heimat hoch.
Jetzt hast du gerade das Thema Städte immer erwähnt. Klingt immer so ein bisschen, als ob das nur Influencer sind, die für ihren Standort Werbung machen. So ist es aber gar nicht gemeint, weil man könnte jetzt ja auch für das lokale Tattoo-Studio ein regionaler Influencer sein. Also welche Dienstleistungen sind denn am meisten mit diesem Thema gut unterwegs?
Im Grunde genommen kannst du fast jede lokale, stationäre Dienstleistung, fast jedes lokale Thema damit verbinden. Es gibt natürlich Branchen, die damit naheliegende sind. Das ist klassischerweise Einzelhandel, Gastronomie, auch so Lifestyle und Consumer Brands. Gleichwohl lässt sich das Thema aber auch für vermeintliche Nischenthemen einsetzen, wie Gesundheit, auch lokal, für Recruiting, HR. Natürlich ist es auch ein super spannendes Thema für, da kommen wir sicherlich noch zu, für Städte an sich, also für Kommunen, die ihren Standort eben auch nach vorne tragen wollen. Und klassischerweise all das, was ich so lokal erleben kann, von Freizeit über Kultur, über Einzelhandel bis hin zur Gastronomie und Co.
Und diese Bedeutung, glaubst du, das ist so ein bisschen eine, wir haben eben gerade schon so ein bisschen angedeutet, so eine Art Gegenbewegung gegen Internationalisierung, Globalisierung. Also ist das ein Teil einer sozusagen Regionalstrategie? Wie würdest du das einordnen? Weil der Influencer ist ja nur ein Touchpoint. Das würde ja bedeuten, dass die Orchestrierung aller Maßnahmen sich insgesamt auch mit dem Thema Regionalität weiter auseinandersetzen sollte. Oder wie baut man das zusammen, dieses Konstrukt?
Also auf den Seiten der Influencer hat das unterschiedliche Gründe, dieses Thema nach vorne zu stellen. Auf der einen Seite so ein gewisses Selbstbewusstsein auch für, ich komme aus dieser Stadt und ich wohne eben auch sehr gerne hier. Und auf der anderen Seite wissen die Influencer natürlich auch ganz genau, wenn sie sich mit ihrer Region eben auch auseinandersetzen, dass sie damit auch für viele Marken und Unternehmen auch interessant werden. Denn in dem Moment, wo der Influencer seine Stadt oder Region nicht groß erwähnt, brauche ich den gar nicht groß einsetzen für regionale oder stationäre Themen. Und wenn er das aber sehr bewusst tut, dann wird er für mich natürlich sehr interessant auf der Landkarte im Blick darauf, ich suche Influencer aus einer bestimmten Region, die ich auch für regionale Themen einsetzen kann.
Und jetzt sagt er nochmal, was sind denn die Content-Ebenen oder die Inhalte, die diese Nähe oder Glaubwürdigkeit überhaupt erst erzeugen? Also wie werde ich denn glaubwürdig als regionaler Influencer?
Auf der einen Seite ist es eine gewisse Nachhaltigkeit, also dass ich auch wiederholt und in einer gewissen Latenz auch Themen aus der Region aufgreife. Das können Themen sein, die ich aus mir selbst aufgreife, weil ich in der Innenstadt unterwegs bin, weil ich hier einkaufe oder weil ich hier eben auch Freizeit und Kultur genieße, also aus so einem eigenen Antrieb heraus, auch auftragsungebunden. Mhm. Und auf der anderen Seite natürlich auch über eine gewisse Qualität von Inhalten. Also es kommt auch oft so die Frage ab, wie viel Followern ist man Influencer?
Und ja, sag mal, das ist ja eine spannende Frage, ehrlich gesagt.
Die Antwort darauf ist, es gibt nicht diese magische Grenze. Ja. Also wir haben auch bei uns im Bestand, haben wir kleine Influencer, die wirklich nur 2.000, 3.000, 4.000 Follower haben, die für uns aber mit ihrer Reichweite und Zielgruppe super interessant sind. Und dann gibt es aber gleichwohl auch Akteure aus bestimmten Städten, die vielleicht 10.000, 15.000 haben, die für uns wenig bis gar nicht interessant sind, weil die meisten Follower, wenn man sich das mal anschaut, dann aus Kanada, Dubai, Madrid, Shanghai, sonst woher kommen. Und dann ergibt es für uns wenig Sinn, die für Kampagnen einzusetzen, weil die vielleicht vermeintlich eine größere Reichweite haben, aber die Reichweite an der falschen Stelle. Oder sie haben vielleicht eine große Reichweite, aber eben mit qualitativ nicht passendem oder adäquaten Content. Und manchmal sind es ja auch Themen, durch die man dem eben auch rausfällt.
Was ist denn zuerst da? Eine lokale Bekanntheit oder eine lokale Kompetenz und dann wird man zum regionalen Influencer oder ist man eigentlich Influencer und dann kommst du und sagst, Mensch, mach doch da noch mehr draus, was du hier gerade so tust. Was ist so die Einstiegsgeschichte eigentlich?
Man wird eigentlich Influencer über die Themen, in denen man sich positioniert und über die Relevanz. Also mir fallen auch Beispiele aus Hannover oder Braunschweig ein, um bei der Heimat zu bleiben, mit Menschen, die, und manchmal haben wir dafür auch so ein Gespür, und dann finden wir die und die haben noch eine kleine Reichweite und wir legen uns diese ein bisschen auf Wiedervorlage und sagen, lass die mal beobachten. Und die sind dann zum Beispiel Foodies, gehen super gerne essen, haben aber noch eine sehr geringe Reichweite und erzählen einfach darüber, dass sie gerne essen. Dann fangen plötzlich Leute an, ihren Geschmack gut zu finden, folgen denen, sagen, Mensch, deine Restaurants, die du auswählst, die finde ich für mich auch persönlich spannend. Die Reichweite steigt und dann werden sie über die Relevanz und die größere Reichweite zum Influencer. Und so ist es mit anderen Themen auch.
Und jetzt müssen wir ein bisschen über die Kanäle sprechen. Ich glaube, Foodies sind wahrscheinlich eher auf Instagram unterwegs. Das wird jetzt auf LinkedIn nicht so richtig klappen. Was ist so bei TikTok oder Snapchat? Also sag doch mal ein bisschen, welche Plattformen am besten funktionieren.
Also letztendlich kannst du für jede Plattform Multiplikatoren finden, die du einsetzen kannst. Das ist aber natürlich total plattformabhängig. Du hast es richtig gesagt, auf LinkedIn wirst du nicht den Foodie- oder Club-Influencer finden, aber für so bestimmte niedrigschwellige Themen, Lifestyle, Gastronomie etc. sind Instagram und TikTok so mit die wesentlichsten. Und wir merken das auch an den Influencer-Kampagnen und auch an den Kooperationen, die wir mit Marken eintüten, dass da Instagram und TikTok die größte Rolle spielen. TikTok ist von der Altersspanne natürlich noch mal ein bisschen vorgelagerter, wobei diese Zielgruppen natürlich auch mit den Plattformen auch älter werden. Instagram hat ja auch mal viel jünger angefangen und jetzt ist die Generation derer, die ein Haus bauen, die Kinder bekommen und sich sozusagen den Kinderwagen aussuchen. Das war früher auch mal anders. Und die beiden Plattformen spielen da eigentlich so mit die wesentlichste Rolle. Und bei TikTok merkt man gerade, dass da Influencer auch die größte Followerschaft gewinnen und man ja auch in der Logik von TikTok, ohne dass du sehr viele Follower hast, ja trotzdem auch große Reichweiten erzeugen kannst, weil die Grundlogik der Plattform eine ganz andere ist, im Gegensatz zum Beispiel bei Instagram.
Mhm. Wollen wir mal das Thema noch ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen dramatischer beleuchten. Mit jeder Chance gibt es natürlich auch Risiken. Wie siehst du die negative Beeinflussung oder eine politische Strömung, die man vielleicht nicht unbedingt fördern will? Auch die können natürlich mit regionalen Influencern entsprechende Follower aufbauen, oder? Oder würdest du sagen, es gibt einen gesunden Menschenverstand, wo man merkt, ah, naja, in die Falle tappe ich jetzt natürlich nicht?
Ja, da bei diesem Thema gesunden Menschenverstand könnten wir allein dazu super weit ausholen. Es gibt ja auch schon sehr lange die Forderung, auch im schulischen Bereich mehr auf das Thema Medienpädagogik, Medienkompetenz einzugehen. Und ungefragt würde ich sagen, das empfinde ich für sinnvoll. Jetzt nicht speziell in dem Bereich der Influencer, sondern es wird ja immer auch gerne behauptet, Menschen und insbesondere auch junge Menschen verstehen, wie Medien funktionieren. Das ist aber gar nicht
unbedingt nativ, weil sie jung geboren sind, meinst du?
Ja, das, weil junge Menschen sich ja viel mit Medien auseinandersetzen, wissen sie auch, wie Medien funktionieren. Aber nicht jeder weiß, was Scripted Reality ist oder was das P im Fernsehen bedeutet für Produktplatzierung und welche Formate echt und welche Formate nicht echt sind. Und auch bisweilen nicht in der Zeitung, was ist jetzt ein Artikel und was ist jetzt eine gebuchte PR, obwohl Anzeige drüber steht.
Ja.
Und dafür fehlt manchen so ein bisschen die Sensibilität. Das machen Plattformen wie TikTok noch schlimmer, insofern, dass Inhalte zweckentfremdet werden. Also dann kommen wir in diesen Bereich von Fake News, wo Videos auftauchen in Kontexten, wo sie gar nicht hingehörten. Und beim Influencer-Marketing ist es genauso, dass natürlich je nach Ziel und je nach Einsatz, dass natürlich auch Leute beeinflusst, wie Werbung ja allgemein. Und es ist ja auch so, dass bei Influencern, wenn ich eine Empfehlung ausspreche, dass das in der Logik ja so ein bisschen ist wie die Empfehlung eines guten Freundes. Und dem Nutzer kommt das ja erstmal so vor, als wäre das ja wirklich jetzt eine neutrale, emotional unbefangene Empfehlung eines guten Freundes oder einer guten Freundin. Und es wird bisweilen vergessen, dass sie dafür in der Regel ja Geld bekommen. Also die finden das,
und auch nicht wenig.
Also sehr hohe Beträge bisweilen. Und das gerät manchmal sozusagen so ein bisschen in den Hintergrund. Und da ist es wichtig, auch eine gewisse Sensibilität dafür zu haben. Ja, man kann sich davon beeinflussen lassen. Selbst ich sehe manchmal Empfehlungen für Restaurants oder Klamotten bei bestimmten Kanälen und denke mir, hey, das Shirt möchte ich mir auch kaufen. Das ist auch total in Ordnung. Wir lassen uns alle durch Werbung auf irgendeine Art und Weise beeinflussen. Aber sich eben bewusst zu machen, das passiert gerade mit einem Plan. Und zu deiner anderen Frage, natürlich werden soziale Medien auch von allen Strömungen genutzt und politisch ist es so, dass im Grunde genommen den Zweig, den du ansprichst, Social Media fast am besten für sich verstanden hat, dass sie früh angefangen haben, TikTok auch für sich zu nutzen, dass die sich auch in, ich spreche jetzt mal von der rechten Szene generell, dass sie früh angefangen haben, auch sich auch eigene Gesichter aufzubauen. Und das machen die strategisch und kommunikativ schon sehr klug.
Jetzt bleiben wir noch mal ein bisschen bei dir. Du bist ja eine Agentur. Das heißt, du findest diese regionalen Influencer, du beobachtest sie. Und jetzt will ich natürlich mal ein bisschen kitzeln an der Frage, wie authentisch ist das, was da gezeigt wird? Hast du das denn schon oft erlebt oder ist das normal, dass der Influencer, den du gefunden hast, du hast jetzt aber so ein Match im Sinne von, hey Mensch, guck mal hier, vielleicht für die Gastronomie oder den Club oder für den Schmuckdesigner, ich weiß es nicht was, dass derjenige sagt, so sorry, das mache ich überhaupt gar nicht, das passt nicht zu mir. Und erst als der Schein sich verdoppelte, sagt man, okay, dann mache ich das halt für Geld, ist das ja auch okay. Also wie viel ist authentisch und wie viel ist kommerziell gebucht?
Man muss generell sagen, dass der Markt an Influencern, insbesondere auch an regionalen Influencern, sich in den vergangenen Jahren professionalisiert hat. Mhm. Also als ich vor 5, 6, 7 Jahren angefangen habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, gab es wirklich diese Influencer, ich sage das jetzt mal so ein bisschen profan, die haben alles mitgenommen. Bei jeder Anfrage haben die gesagt, ja, das fühle ich auch und das bin ich auch und das mache ich auch gerne. Mhm. Und entmutete das auf manchen Kanälen so ein bisschen, ist jetzt vielleicht ein bisschen zugespitzt gesagt, wie so QVC24 an. Mhm. Die haben aber über die Jahre gemerkt, dass die sich natürlich mit so einer Beliebigkeit auch ihren Kanal total kaputt machen. Weil die Leute, die den Leuten folgen, weil sie sagen, diese Menschen haben einen guten Geschmack, die sind ungefähr so wie ich und die haben eine gute Auslese, denn gemerkt haben, Moment mal, die empfiehlt einfach alles quer durch die Bank, das hat keine rote Linie, das hat auch bisweilen gar keinen Geschmack. Und wenn dann die Followerzahlen sinken und die Leute auch aus der Community feedbacken, warte mal, das fühlt sich irgendwie gar nicht glaubwürdig oder authentisch an und ich weiß gar nicht, wofür du stehst, dann fangen die Influencer natürlich an, das ein bisschen mehr zu hinterfragen. Und das passiert im Grunde genommen seit 2, 3, 4 Jahren viel stärker. Und das merken wir auch als Agentur, dass wo früher die Influencer oft gesagt haben, mache ich alles super gerne, gar kein Problem, ich fühle mich bei allem angesprochen, heute die viel häufiger die Antwort nein ist. Dass sie sagen, ja, das ist an sich ein tolles Thema, aber ich fühle das nicht. Oder das passt nicht in meinen Kanal rein oder das passt nicht zu meiner Ästhetik oder zu meiner Marke. Und da wird heute viel stärker sortiert als früher.
Aber man muss ja auch sagen, ich glaube, Influencer kommen und gehen. Ne? Oder andersrum gesagt, welche Halbwertszeit hat denn eigentlich ein regionaler Influencer? Kann man das über 10 Jahre machen oder ist das nicht schon fast wieder unglaubwürdig, wenn man das so lange macht?
Ich würde zu der letzten Frage sagen, überhaupt nicht. Also es gibt Influencer, die fangen zum Beispiel als Student an und erzählen so ein bisschen von ihrem Studierendenleben oder vom Auszubildendenleben. Dann lernen die irgendwann jemanden kennen, haben so ein quasi so ein Pärchenleben, dann kriegen die irgendwann Kinder, dann werden Kinderwagen gekauft, dann wird irgendwann das erste Haus gebaut und da gibt es tatsächlich welche, die einen über diese ganze Lebensreise, die man ja auch klassischerweise hat, mitnehmen. Yeah. Und bei manchen Influencern ist das so ein bisschen so eine Frage des Lebensabschnitts. Die haben dann gerade Zeit, weil sie Single sind oder weil sie studieren und machen das richtig exzessiv. Und manche hören dann an dem Punkt auf, wo sie Familie bekommen oder weil ihnen die Einblicke zu privat werden und sagen, Mensch, ich möchte mich eigentlich gerne auf meine Familie konzentrieren. Ich mache da jetzt mal einen Haken hinter. Dann ist das so eine Frage des Abschnitts. Aber es gibt durchaus welche, die nehmen einen auf diese ganze Reise mit. Und wenn die das auf eine authentische Art und Weise machen und thematisch auch mitwachsen, dann ist das aus meiner Sicht auf jeden Fall auch glaubwürdig und auch spannend.
Jetzt bin ich ja schon ein bisschen älter. Und viele, glaube ich, die als Influencer sich so ein bisschen im Selfie-Modus filmen und erzählen, sind wahrscheinlich auch alle ein bisschen jünger. Würdest du sagen, es gibt einen Markt für ältere Influencer, weil die haben einfach noch nicht angefangen, weil ja jetzt alles älter wird. Du hast gesagt, Instagram wird älter und wahrscheinlich wird TikTok jetzt auch älter. Was ist denn so dein Gefühl, wie alt ist so der Durchschnitt, beziehungsweise wo könnte man tatsächlich auch noch Nischen aufbauen?
Also das ist tatsächlich noch in gewissermaßen ein blinder Fleck, dass in dem Bereich der älteren Zielgruppen, dass da noch eine Nachfrage herrscht von Unternehmen, die da gerne Kampagnen machen wollen, aber eigentlich wenig Influencer aktiv sind. Mhm. Also wir haben welche, die auch ältere Zielgruppen bedienen, das sind aber sehr wenige. Und unternehmensseitig merken wir häufiger, dass die Nachfrage kommt. Habt ihr auch jemanden, einen Best Ager oder jemanden, der auch schon ein bisschen fortgeschrittener ist?
Welche Themen könnten das sein?
Welche Themen können das sein? Das können bestimmte Marken oder bestimmte Veranstaltungen sein oder lass es auch Einzelhandelsgeschäfte sein, die von der Auswahl der Kleidung und
Komfortschuhe
zum Beispiel. Also oder vielleicht auch so ein bisschen Themen, die mehr in den Senior Business Bereich reingehen. Also wenn wir
kaufkräftige Zielgruppe,
der rundum sorglos Flug, wo ich mir die Reise nicht selber zusammenstelle oder eben auch was das Thema Mobilität angeht, eben auch bestimmte Antworten darauf. Also es gibt einen Markt und da auf dem Markt ist auch viel Budget, weil in der Zielgruppe sich immer mehr Menschen befinden. So viele Influencer gibt es da aber noch nicht. Also wenn sich da noch jemand angesprochen fühlt, es gibt noch Potenzial und wir merken, dass nach und nach da mehr hinkommen, die auch schneller wachsen, weil es einfach nicht so viele Kanäle gibt. Mhm.
Würdest du sagen, es gibt so eine Art Talent-Skills, die man einfach mitbringen muss? Also ich behaupte mal, man muss ein bisschen gut reden können, aber man muss jetzt nicht unbedingt gut aussehen können. Oder muss man auch gut aussehen können und gut reden können? Also gibt es so eine Ideallinie oder ist nicht gerade die Kante das eigentlich Authentische?
Deine letzte Frage würde ich mit einem eindeutigen Ja beantworten. Also manchmal sind es auch die unkonventionellen Akteure, die nicht diesem klassischen Bild eines mediagenen Menschen entsprechen. Und da gibt es auch aus den vergangenen Jahren ganz bekannte Beispiele von dem Senior, der eine Buchhandlung hat und eigentlich schon zumachen wollte, weil er gesagt hat, hier passiert eh nichts mehr. Und dann macht jemand Videos von ihm so ganz urig und plötzlich wird seine Buchhandlung überlaufen. Und es gibt gar nicht sozusagen diesen Anspruch an, das muss ein mediagener Mensch sein, der super gut sprechen kann und der das eben auch jeden Tag macht, sondern am Ende des Tages, wie auch im Marketing und in der Kommunikation allgemein, es braucht eine gute Geschichte. Mhm. Und diese gute Geschichte kann ja ganz unterschiedlicher Grundlage sein. Und wenn du eine gute Geschichte hast und eine glaubwürdige Geschichte, dann kannst du die aus ganz unterschiedlichen Richtungen erzählen.
Wenn die Unternehmen bei dir anklopfen und sagen, hey, ich will das mal ausprobieren. Ist das für dich eigentlich ein dogmatischer Wechsel? Weil vielleicht sagt das Unternehmen, ja, wir haben eigentlich immer Tageszeitungen geschaltet, weil wir ja im Business-Teil unsere ältere Leserschaft gefunden haben oder so. Ist das jetzt entweder oder ist das additiv? Wo würdest du diese Maßnahme regionale Influencer einbinden im Mediamix?
Influencer-Marketing wurde ja ein paar Jahre sehr dolle gehypt und auch so ein bisschen als das, ich übertreibe es jetzt, als das Wunderheilmittel betrachtet.
So ein bisschen Bibis Beauty Palace, also in der Zeit, wo auf einmal so Stars
entstanden. In der Zeit, wo dann auch manche Unternehmen dachten, sie müssen jetzt Influencer-Marketing machen und alles andere ist passé. Mhm. Da würde ich gegenhalten, obwohl wir Influencer-Marketing machen, sagen wir ganz nüchtern und unaufgeregt, jetzt startet ja nun gerade das Jahr auf ein hoffentlich gutes 26 und wir sagen, genauso wie du Printwerbung machst oder Broschüren und Flyer druckst oder eben auch andere Dinge machst, gehört aus unserer Sicht Influencer-Marketing ganz selbstverständlich in deinen Mediaplan oder in deinen Marketing-Mix. Und was den Umfang angeht, das kommt dann so ein bisschen aufs Thema an. Aber wir sagen auch, das wird nicht die Welt retten. Aber das sollte ein Tool sein in deinem Medienplan.
Okay. Und wenn du jetzt gefragt wirst, wie messe ich denn den Erfolg meines Investments? Was sind die KPIs für regionale Influencer?
Das kommt so ein bisschen darauf an, ob du eine Kampagne machst oder eben auch längerfristig mit Influencern zusammenarbeitest, um einen Markenaufbau oder auch bestimmte Gesichter mit einem Unternehmen zu konnotieren. Wenn es jetzt eine Kampagne ist, dann gibt es wie bei anderen Online-Kampagnen auch ganz klassische, harte, nackte Zahlen. Wie war die Reichweite? Ist die Followerschaft gewachsen? Wie war die Interaktion? Haben Menschen sich die Inhalte gespeichert, weitergeleitet, damit interagiert, wurde kommentiert? Was war so auch das Feedback der Community? Hat es auf die Kanäle des Unternehmens eingezahlt? Das lässt sich ja relativ pragmatisch und einfach ablesen. Wissen wie bei einer Bannerkampagne. Dann gibt es aber natürlich auch so unterschwellige Faktoren, die darauf mit einzahlen, wie wird über das Unternehmen mehr gesprochen? Gibt es Menschen, die in den Laden kommen und sagen, ich habe das auf dem Kanal gesehen, deswegen bin ich jetzt hier.
Und trackt ihr das denn? Gibt es so ein Social Listening-Angebot, was ihr automatisch mitmacht? Oder andersrum gesagt, kann ja auch sein, dass das total floppt und die Zahlen gehen nach unten und ihr sagt, ich glaube, da haben wir den Falschen ins Rennen geschickt. Gibt's das auch?
Also ich würde mal behaupten, in der Regel haben wir ein ganz gutes Händchen, weil wir natürlich auch vorher, das ist ja quasi der erste Schritt, versuchen, möglichst engmaschig am Sieb zu schütteln. Wir haben einen Pool an Influencern und je nach Thema wird er auch neu aufgesetzt. Und wir schütteln so lange am Sieb, dass bestenfalls die 2, 3 mit dem höchsten Match übrig bleiben. Mhm. Und wenn wir zum Beispiel Kampagnen machen, ist es auch so, dass wir vielleicht auch mit 2, 3 unterschiedlichen Influencern an den Start gehen und natürlich auch dann die Zahlen und Performances auch ein bisschen besser vergleichen können. Und natürlich ist es auch so, dass es dann welche gibt, die besser funktionieren und welche, wo wir sagen, gut, war okay, hat uns jetzt aber hier nicht völlig aus der Kurve gerissen. Und dann ist das so ein bisschen auch so ein Try-and-Error-Prozess. Und da, wo wir merken, dass der Match am höchsten ist und die Zahlen am besten, da sehen wir natürlich auch zu, dass wir daran auch generisch anknüpfen.
Und jetzt hat so ein Influencer aber nicht nur einen Vertrag oder macht man das exklusiv? Weil wenn er auf der einen Seite für die Komfortschuhe irgendwie seine Posts macht und auf der anderen Seite für diesen Club, manchmal muss ich das ja auch verträglich darstellen. Also wie exklusiv macht ihr denn solche Verträge?
Also es ist unwahrscheinlich, dass ein Influencer nur eine einzige Kooperation auf seinem Kanal macht. Dann müsste man schon mit viel Geld beworfen werden, dass er sich darauf einlässt. In der Regel ist es so, dass man sich zum Beispiel committet auf eine bestimmte Anzahl an Kooperationen, die gleichzeitig laufen, damit es glaubwürdig bleibt. Mhm. Und das ist ein Ausschluss.
Das müsst ihr aber wissen oder weiß das nur der Influencer? Also ist er verpflichtet, seine anderen Mandate dann auch zu melden im Sinne von, ja, das wollte ich jetzt auch noch machen. Und ihr sagt, nee, sorry, also das passt ja dann
also
gar nicht.
Der muss das nicht melden, wir sehen das ja auf dem Kanal. Und wir sichern uns da vertraglich ab. Das ist insbesondere wichtig für eine bestimmte Markenexklusivität oder Branchenexklusivität. Mhm. Mal angenommen, wir verpflichten einen Influencer für einen Autobauer oder für einen Mobilitätshersteller, dann würden wir vorher sicherstellen, dass...
Also regional wäre es ja eher ein Autohaus ungefähr.
Ein Autohaus zum Beispiel, genau.
Okay.
Dann würden wir sicherstellen, dass in dem Zeitraum nicht noch er anfängt, für ein zweites Autohaus durch die Gegend zu fahren, weil das würde den Effekt quasi gegen Null fahren.
Stell dir mal vor, er macht für ein Autohaus und jetzt kommt er noch auf die Idee, oh, ich mache jetzt noch für Fahrrad oder so. Also ich konstruiere natürlich gerade so, aber wer kontrolliert diesen Einzelunternehmer dann? Ist das sozusagen im Vertrag schon alles vorgesehen oder ist das auch so eine Art Influencer-Management? Weil mein Kenntnisstand ist so ist, dass es auch gar nicht einfach ist, Influencer so zu hüten, damit die das immer gut machen und dass sie immer gut drauf sind und dass sie auch Lust haben und so. Es hat ja auch hinter den Kulissen eine ganze Menge Psychologiearbeit.
Auf jeden Fall. Das ist, da fühlen wir uns oft als Kümmerer und das ist ja auch so ein bisschen Teil unserer Daseinsberechtigung, weil es eine sehr kleinteilige Arbeit ist und im Gegensatz zu anderen Werbeträgern, die du buchst, also einen Banner oder eine Printanzeige oder eine Broschüre, haben wir es eben mit Menschen zu tun. Und die machen das gerade bei regionalen Influencern oft auch nebenberuflich. Mhm. Das heißt, sie setzen sich dann abends hin oder in der Mittagspause. Und dementsprechend kleinteilig kann das auch sein. Plus das Unternehmen und der Influencer sprechen auch nicht immer die gleiche Sprache. Und da fühlen wir uns ein bisschen als Dolmetscher und als Sparringspartner, versuchen quasi die Interessen beider Lagen zusammenzubringen. Und auf der einen Seite, um zu deiner Frage zu kommen, sichern wir uns vertraglich ab, um bestimmte Dinge vorher zu gewährleisten und wir dann nicht nachher in Missverständnisse kommen. Und auf der anderen Seite machen wir genau das, uns eben anschauen, wie sind die Inhalte, funktioniert alles, müssen wir nachsteuern, gibt es irgendwie Dinge, die wir im Verlauf der Kampagne anpassen müssen. Dafür sind wir da, um da eben auch so sehr kleinteilig und auch mit dem Erfahrungsschatz unserer Kampagnen heraus eben auch daran arbeiten zu können.
Jetzt haben wir ja gerade so zum Thema Unternehmen gesprochen, also Autohaus gleich Influencer, spricht über das Autohaus. Idealerweise ist das KPI, ich gehe da mal hin, guck mal mir auch so ein Auto an. Wenn man das jetzt auf Städte und auf Kommunen und auf Stadtentwicklung anwendet oder auf Tourismus sogar, dann gilt der Prophet im eigenen Lande ja gar nicht so viel. Also wenn es jetzt einen tollen Influencer gibt aus Braunschweig, dann würde der ja natürlich super perfekt, ich sag mal, sehr erfolgreich sein, wenn er jetzt die Hannoveraner mit seinen Posts dazu verleitet, zu sagen, jetzt gehen wir mal nach Braunschweig zum Shoppen. Geht das eigentlich? Oder andersrum gesagt, wie geht man denn damit um, dass der regionale Held gar nicht zu Hause reüssieren soll, sondern eigentlich außerhalb, so wie man das jetzt für Standortmarketing ja eher kennt?
Das kommt tatsächlich ein bisschen auf die Kampagne an. Also wenn es um so kleinteiliges Alltagsgeschäft geht, es hat ein neuer Einzelhändler aufgemacht oder eine neue Gastronomie oder ich möchte auch die Innenstadt allgemein so ein bisschen mit Geschichten versehen, ergibt es durchaus Sinn, sich Influencer aus der eigenen Heimat zu holen. Wenn du aber neues Klientel und neue Kaufkraft in die Stadt holen möchtest, dann liegt es nahe, den Radius ein bisschen größer zu ziehen. Also zum Beispiel, machen wir es mal entlang von Braunschweig zu sagen, man holt sich Influencer aus Magdeburg, Hildesheim, Hannover etc., die diesen Radius ein bisschen größer ziehen, Menschen, die eben nicht jeden Tag in Braunschweig sind, in die Stadt zu holen. Und wenn wir im freizeittouristischen Bereich sind, also zum Beispiel beim Harz, dann holt man, oder meinetwegen auch in Wolfsburg, wo wir Pheno haben, die Autostadt und Co., sich eben auch Leute aus bestimmten Zielregionen zu holen, die ich spannend finde, zum Beispiel Leipzig, Halle oder eben auch Düsseldorf und das ganze Gebiet drumherum, Hamburg, also alles Regionen, wo man in 2-3 Stunden eben auch gut hinkommt. Und dann Menschen zu holen, die hier mal ein Wochenende verleben oder eben auch mal einen einzelnen Tag und dann natürlich die Menschen in den jeweiligen Zielregionen auch eben ansprechen sollen.
Verstehe, da ist dann sozusagen, ich habe ein spektakuläres Wochenende in Wolfsburg erlebt und das kann ich allen nur empfehlen. Das ist sozusagen dann die Mechanik, dass man nicht einen Wolfsburger losschickt und sagt, hey, geh mal nach Magdeburg und hol die da mal ab, sondern der Magdeburger sagt, ich habe das in Wolfsburg erlebt und das kann ich allen nur empfehlen. Verstehe ich, das ist authentisch, das macht Sinn. Jetzt so ein bisschen zum Abschluss, so ein klein bisschen nochmal aus der Realität in die Zukunft. Soziale Netzwerke werden ja auch kritisch beäugt und in Australien werden sie bis 16 mittlerweile sogar schon verboten. Selbst in Deutschland gibt es erste Diskussionen um die Frage, müssen wir unsere Jugend nicht noch ein bisschen schützen vor sozialen Medien und vor Influencern, egal aus welcher Abteilung die jetzt kommen. Wie glaubst du, wird das geregelt werden können in Deutschland? Was glaubst du, wie ist die Zukunft dieses Formates?
Um in die Glaskugel versuchen zu schauen, würde ich sagen, dass das in Deutschland und anderen Ländern sicherlich auch regulatorisch übers Gesetz abgewickelt wird.
Mhm. Würdest du das denn befürworten? Oder würdest du sagen, ey, das ist mein Geschäftsfeld?
Also, die Frage hatte ich gefürchtet. Ich denke, dass das absehbar ist und ich halte das in einem bestimmten Rahmen auch für zielführend, gerade da, wo junge Menschen in einem bestimmten Alter auch noch nicht selber gefestigt sind, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite auch vielleicht auch mit Blick auf die Mediennutzung noch gar nicht so genau wissen, was sie tun und was sie auch alles medientechnisch erwartet. Ich würde aber gleichwohl auch unbedingt dazu raten, und da kommen wir so ein bisschen auch zu einem Punkt, den wir im Gespräch schon hatten, so Themen wie Medienpädagogik, Medienkompetenz. Und das gilt ja nicht nur für ältere Leute, die sich ein Seniorenhandy holen, um da noch klarzukommen, sondern eben auch junge Leute an die Hand zu nehmen und ihnen zu zeigen, du hast mit deinem Handy alle Möglichkeiten, in jeder Sekunde alles zu sehen an Inhalten, die man sehen oder nicht sehen möchte. Und da Kompetenzen zu schärfen, weil diese Idee ist ja manchmal auch ein Unternehmen so hier, das ist eine junge Kollegin, die kann das machen mit dem Social Media, weil die ist jung. Diese Rechnung geht eben so nicht auf. Und da finde ich, muss man junge Menschen in der Universität, an den Hochschulen, auch in den Schulen viel mehr an die Hand nehmen und eben auch gewisse Kompetenzen und Skills, was Medien allgemein angeht, eben auch mitnehmen. Und das halte ich in diesem Atemzug für gleich wichtig wie auch regulatorische Dinge, die man gesetzlich lösen kann.
Da hast du vollkommen recht. Verbieten ist meistens die letzte Möglichkeit. Didaktik und Aufklärung hilft dann viel. Jetzt haben Leute vielleicht unseren kleinen Talk hier gehört und denken sich, ach Mensch, die haben ja gesagt, dass das eigentlich jeder so könnte und ich bin ja auch authentisch und irgendwie, guck mal, reden kann ich auch. Wie wird man denn regionaler Influencer oder wie kann man es werden? Hast du einen kleinen Tipp so für die HörerInnen, die sich sagen, das kann ich auch?
Ich würde mir als allererstes mal ein Thema aussuchen oder eine Nische. Etwas, was auch generisch so in die eigene Lebensrealität passt, ob man vielleicht gerne Sport treibt, gerne auf Konzerte geht, gerne essen geht oder vielleicht auch aus seinem Arbeitsalltag erzählt. Das sollte was sein, was sich ehrlich anfühlt, weil das merkt man tatsächlich auch in den Inhalten und in den Geschichten, ob da jemand versucht, eine Geschichte zu konstruieren oder ob er das eben auch wirklich ist. Dann müssen die Inhalte oder sollten die Inhalte guter Qualität sein. Also Foto ist nicht gleich Foto und Text ist nicht gleich Text. Das sollten gute Texte sein, die ansprechen und triggern. Fotos, die eben auch ein gewisses Auge beweisen und eine Nachbearbeitung, die eben auch Sinn ergibt.
Ist das noch Foto? Ich muss mal doof fragen, weil ich hätte immer gedacht, wir sind beim Film eh schon Standard.
Das kommt so ein bisschen darauf an, wie man sich positioniert. Also ich würde sogar Stand heute auch noch behaupten, dass man auch noch Kanäle aufbauen kann, die fotografisch lastiger ausgeprägt sind. Aber ja, klar, das Mittel unserer Wahl, um die sich alles dreht, sind Videoinhalte. Und das wird sicherlich in Zukunft auch noch mehr so sein. Es können aber eben auch Fotos sein. Jedenfalls sollten sie guter Qualität sein. Und was ganz, 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 ganz wichtig ist, eben die Latenz. Also manche, das merkt man dann auch bisweilen, die fangen dann an und machen das irgendwie ein paar Wochen oder Monate, dann merken sie, die Reichweite steigt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Oder sie haben mal irgendwie Zeit, in der das nicht so die Priorität hat. Die machen sie weniger und damit macht man sich die Reichweite und das Interesse eben auch ein Stück weit kaputt. Also wenn man Anlauf nimmt, würde ich empfehlen, eben auch das Tempo zu halten und sich auch ein realistisches Tempo zu setzen. Wenn ich jeden Tag was posten will, dann muss ich das auch so durchhalten. Und da würde ich empfehlen, sich ein Tempo auszusuchen, das man auch mittel- und langfristig realisieren kann.
Ja, also da passt dann auch der alte Spruch, Marke ist immer Marathon und nie Sprint. Und ich glaube, Influencer sein oder werden ist genauso. Schön Sprint anfangen, aber Marathonläufer werden.
Das, was du sagst.
So ist es. Also, du bist Agenturmensch und damit auch Marathonläufer. Schön, dass du heute da warst. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die Insights. Warum bist du selber eigentlich nie Influencer geworden? Oder bist du Influencer? Verpasse ich gerade irgendwas?
Also, wenn du die Menschen um mich herum fragst, bin ich vielleicht auch auf eine gewisse Art und Weise Influencer.
Okay, ich vielleicht sogar auch.
Ich würde sogar sagen, wir beide.
Okay.
Aber ich bin ganz froh oder fühle mich sehr wohl in der Rolle, dass wir mit Influencern zusammenarbeiten können und sie für die richtigen Themen aussuchen und dass ich oft so bei diesen Themen in zweiter Reihe stehen kann. Und das macht großen Spaß, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten. Und wenn ich bei bestimmten Themen auch einen gewissen Einfluss oder eine gewisse Inspiration liefern kann, dann freue ich mich auch darüber.
Sehr gut. Ich habe mich gefreut, dass du da warst. Ich wünsche dir alles Gute und wir sehen und hören uns ganz bald wieder.
Danke für die Einladung. Sehr gerne.
Tschüss.
Ciao.
Berger, der Podcast.